Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext heute steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 38 bis 48. Ich denke, wir stehen dazu auf. Jesus sagte, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge gegen Auge und Zahn gegen Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr das Böse nicht erwidern sollt, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dem wende auch die andere zu. Und wenn dich jemand zur Verantwortung ziehen will vor Gericht und dir das Hemd nehmen will, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der sich Geld von dir borgen möchte. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Lohn habt ihr davon? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder freundlich empfangt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Liebe Freunde, Streit um Krawatten und Kinder. Unter dieser Überschrift brachten die Zeitungen vor ein paar Jahren einen Bericht über einen bitterbösen Streit, den Ferdinand Piëch, damals noch Aufsichtsratschef von VW, mit der Zeitung Wirtschaftswoche vor Gericht ausgefochten hat. Was war geschehen? Piëch war in einem Interview der Wirtschaftswoche von einem Journalisten gefragt worden, wie viele Kinder er eigentlich habe. Piëch hatte darauf launig erwidert, etwa ein Dutzend, so genau weiß man das nicht. Aufgrund dieser Äußerung schrieb die Wirtschaftswoche in ihrer nächsten Ausgabe prompt, Piëch kenne die genaue Zahl seiner Kinder nicht. Aber nun war der Spaß ganz plötzlich zu Ende. Piëch zog vor das Düsseldorfer Landgericht und verklagte die Wirtschaftswoche. Gleichzeitig beauftragte er seinen Anwalt mit der Abfassung einer 11-teiligen Gegendarstellung, zu deren Abdruck er die Zeitung zwingen wollte. Zusätzliches Öl goss nun die Wirtschaftswoche ins Feuer, als sie wenig später behauptete, Piëch habe zu dem Interview eine grelle Krawatte, halten Sie sich fest, mit Jagdmotiven getragen. Tatsächlich sei auf dem Schlips ein Jäger mit Gewehr und ein Elefant zu sehen gewesen. Jetzt war es völlig aus, Piëchs Anwalt bestritt auch diese Behauptung und wies die Redakteure zu Recht bei dem Bild auf dem Schlips, handele es sich um einen asiatischen Krieger und nicht um einen Jäger. Wie der Prozess geendet ist, ist mir nicht bekannt, aber man kann davon ausgehen, dass beide Parteien nicht eben herzlich voneinander geschieden sein werden. Ein vergleichsweise geringfügiger Anlass bewirkte in der Tat einen großen Streit und eine bitterböse Feindschaft. Feindschaft und Streit sind unausrottbar, wie es scheint, und es gibt vielerlei Gründe, warum Menschen sich Spinnefeind werden. Es gibt vielerlei Gründe, warum Menschen zu unversöhnlichen Gegnern werden, die Straßenseite wechseln, wenn sie einander begegnen. Und es gibt vielerlei Gründe, warum Menschen beginnen, einander zu hassen. Keine Frage. Feindschaft hat viele Wurzeln. Feinde in meinem Leben oder das Ende der Vergeltung heißt darum heute am Volkstrauertag das Thema dieser Auslegung. Punkt 1, die Wurzeln der Feindschaft. Vers 43, ihr habt gehört, sagte Jesus, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Feindschaften gibt es im Leben jedes Menschen. Sie können dort großen Raum einnehmen und sie können Menschen innerlich hart machen. Feindschaften sind in der Regel langlebig. Sie halten sich über Jahrzehnte und werden mit den Jahren immer tiefer und tiefer. Manchmal werden sie auch über Generationen hinweg vererbt. Irgendwann weiß dann keiner mehr, warum man eigentlich mit der Verwandtschaft verfeindet ist. Nur, dass man verfeindet ist, das wissen alle. Wo sind die Wurzeln der Feindschaft zu suchen? Da ist zunächst die Antipathie, das Gegenstück zur Sympathie, die macht sich oft an Äußerlichkeiten fest. Sie stört sich an der Kleidung, der Frisur, dem Gesicht, der Sprache oder den besonderen Eigenheiten eines Menschen. Solche Antipathie muss nicht zu Feindschaft führen, aber sie kann eine der Wurzeln sein. An zweiter Stelle, oft übersehen, auch eine Wurzel der Feindschaft, ist der Neid. Neid kann Ursache für Feindschaft sein. Er kann lange in einem Menschen schwelen und unter der Oberfläche verborgen glühen. Aber irgendwann, manchmal auch ganz plötzlich und überraschend, bricht er hervor und dann entsteht Feindschaft aus Neid. Aber die wohl häufigste Ursache dafür, dass Menschen zu Feinden werden, ist die Verletzung unserer Würde als Person. Wenn Menschen uns zu nahe auf die Pelle rücken, wenn sie Grenzen missachten und ungefragt in unser Leben eindringen, dann kommt es zur Verletzung unserer Würde. Und immer dann, wenn das geschieht, also immer dann, wenn ein Mensch ausgenutzt, gedemütigt oder lächerlich gemacht wird, immer dann, wenn wir verleumdet, unterdrückt oder wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden, dann wird unsere Würde verletzt. Und das hat Folgen. Eine einmalige Verletzung wird überwunden in der Regel. Sie wird nicht gleich zur Feindschaft. Aber viele, viele kleine Verwundungen, die machen es. Feindschaft entsteht durch Vorgesetzte im Beruf, die einem das Leben vergällen. Feindschaft entsteht durch Nachbarn, die den Baum zu nah am Zaun gepflanzt haben, die Musik zu laut aufdrehen oder am Sonntagnachmittag dröhnend den Rasen mähen. Feindschaft entsteht durch Sturheit, Übergriffigkeit, durch Taktlosigkeit und Ichhaftigkeit. Feindschaft entsteht aus vielen Gründen. Aber eins ist immer gleich. Feindschaft wächst nur da, wo Menschen ihr Raum geben. Feindschaft braucht Raum zum Wachsen in unserem Herzen. Sie braucht Raum, um Wurzeln schlagen zu können. Wo dieser Raum ihr verweigert wird, kann sie nicht gedeihen. Nur da, wo Menschen sich entscheiden, Feindschaft Raum zum Wachsen zu geben, wird sie sich ausbreiten. Und wo das geschieht, sind die Folgen immer zerstörerisch. Echte Feindschaft entwickelt immer eine Eigendynamik. Das heißt, es ist sehr schwer, sie zu stoppen, wenn sie einmal in Fahrt gekommen ist. Jede Feindschaft ist nämlich mit starken Gefühlen verbunden und die reißen uns mit sich. Und darum gilt, wer der Feindschaft Raum gibt in seinem Leben, wer ihr gestattet, Wurzeln zu schlagen, wird sie am Ende nur schwer kontrollieren. Sie wird Zerstörung in seinem eigenen Leben anrichten in Form von Bitterkeit, aber auch im Leben von anderen. Und deswegen wollen wir jetzt fragen, was Gott in seinem Wort zur Feindschaft sagt, wie er sich zu ihr stellt und was das für uns bedeutet. Punkt 2, der Ernst der Feindschaft. Eins gleich vorweg, was Jesus zum Umgang mit Feindschaft zu sagen hat, ist erstaunlich und in der Tat ungewöhnlich. Es passt nicht, was er sagt, passt nicht hinein in die Art von Gedanken, die wir so normalerweise haben. Man könnte auch sagen, das, was Jesus hier zu sagen hat und was wir jetzt gleich angucken, das ist ausgesprochen unbequem. Aber es hilft wirklich, wenn man bereit ist, es ernst zu nehmen, eingefahrene Wege zu verlassen und neue zu wagen. Also hören wir hinein, was Jesus zu sagen hat über Feindschaft und ihre Überwindung. Verse 43 bis 45. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Die Bibel ist ein sehr nüchternes Buch. Sie stellt erst einmal fest, jawohl, es gibt Feinde. Es gibt Menschen, die mir Böses zufügen und mein Leben belasten. Es gibt Leute, die mich mit Hass verfolgen. Die Bibel beschönigt oder entschuldigt nichts. Sie macht eine nüchterne Bestandaufnahme. So ist es. Aber dann kommt's. Liebt eure Feinde, sagt Jesus, und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. An dieser Stelle schalten die meisten Menschen sofort ab. Das ist eine totale Überforderung, sagen sie. Das kann kein Mensch. Und das will ich noch nicht mal, meine Feinde lieben. Die Feinde lieben, das ist absurd. Schwerwiegende Einwände, die man verstehen kann. Aber schauen wir die Sache näher an. Wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, dann meint er nicht, habt warme, herzliche Gefühle gegenüber euren Feinden. Das ist nicht gemeint. Also es geht nicht darum, dass wir unsere Feinde mögen sollen. Das griechische Wort agapao, das in unserer deutschen Bibel mit lieben wiedergegeben wird, müsste man eigentlich übersetzen, empfangt sie freundlich, wenn sie kommen und etwas wollen. Empfangt sie freundlich, wenn sie kommen und etwas wollen. Wenn sie eine Not haben, wo sie Hilfe brauchen. Das ist ein Unterschied. Es geht Jesus nicht um herzliche Gefühle, sondern es geht um ein Tun. Jesus sagt sinngemäß, wenn du einen Feind hast, dann versuche zu erkennen, wo er Nöte hat, Probleme und Niederlagen, und dann gib ihm Hilfe dort, wo er sie nötig hat. Seinen Feind lieben heißt also, seine Not zu erkennen und freundlich darauf einzugehen. Das heißt es. Und das ist genau dann und nur dann lebbar, wenn eine wichtige Voraussetzung gegeben ist. Jesus sagt, liebt eure Feinde, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Was ist damit gemeint? Nicht dies. Es ist nicht gemeint, also liebe Leute, reißt euch gefälligst zusammen, liebt, seid menschenfreundlich, auch wenn es schwerfällt, und wenn ihr genug Leistung gebracht habt, dann irgendwann dürft ihr euch auch mal Kinder Gottes nennen. Das ist nicht gemeint. Was Jesus sagen will, ist vielmehr dies, liebt eure Feinde, damit ihr euch als Kinder eures Vaters erweist. Damit ihr euch als Kinder eures Vaters erweist. Das ist sehr entscheidend. Die Gotteskindschaft ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass man seine Feinde lieben kann. Also lieben im Sinn von freundlich empfangen, wenn sie kommen und in Not sind. Erst muss man ein Kind Gottes geworden sein. Niemand ist es von Natur aus. Und dann hat man auch eine Chance, seinen Feinden anders zu begegnen als feindlich. Das heißt, wer in einer persönlichen Beziehung zu Jesus lebt, wer sein Leben Gott geöffnet hat, wer Gottes Freundlichkeit und Vergebung und Gnade und Rettung aus Verlorenheit erfahren hat, der ist dann in der Lage, auf Vergeltung zu verzichten. Verstehen Sie? Also Jesus redet hier nicht von einer allgemeinen Menschenfreundlichkeit und Menschenliebe. Er fordert nicht alle und jeden dazu auf, seid nett zueinander, und er tut das mit gutem Grund nicht. Denn eine allgemeine Haltung der Menschenliebe hält angesichts von menschlicher Feindschaft nicht durch. Wir übernehmen uns total, wenn wir das versuchen. Voraussetzung für die Liebe zum Feind ist die Lebensverbindung zu Jesus. Die muss erst da sein. Und wo die fehlt, fehlt das Entscheidende. Der Essener Pfarrer Wilhelm Busch berichtet, ich weiß noch, wie ich als junger Theologe mal in einer Familie verkehrte, in der alle zerstritten waren. Die ganze Verwandtschaft wohnte in einem Ort und war völlig verkracht. In meiner großen Begeisterung brachte ich sie an einem Abend alle zusammen und versuchte, sie miteinander zu versöhnen. Und dann habe ich mir den Hund fusselig geredet. Abends um 11 waren sie alle vereint und gaben sich die Hände. Ich war so glücklich und sagte mir, du wirst mal ein tüchtiger Pastor werden, hast ja schon gut angefangen. Froh ging ich nach Hause und schlief tief und traumlos. Am nächsten Morgen treffe ich eine junge Frau von den Versöhnten und sage, ach, wie schön war das gestern Abend doch. Schön, erwidert sie, wissen Sie denn nicht, was passiert ist? Ich frage, was denn? Und wurde bleich. Da hatten sie auf dem Heimweg alle neu angefangen mit dem Krach und nachher war es schlimmer als vorher. Sie lächeln? Ich habe nicht gelacht. Ich merkte auf einmal, dass das furchtbar ernst ist mit dem Sündenfall, dass wir mit Gott und den Nächsten auseinandergefallen sind und dass da auch noch so gutes Zureden nicht hilft. Voraussetzung für die Liebe zum Feind im Sinne von ihn freundlich empfangen, wenn er kommt und in Not ist. Unabdingbare Voraussetzung ist die Verbindung zu Jesus. Die muss erst da sein. Sonst bleibt's bei den Feindschaften. Und ist auch klar, warum. Jeder, der noch nie Gottes überströmende Freundlichkeit und Liebe persönlich erfahren hat, jemand, der nie erfahren hat, dass Gott ihm selbst seine allerhässlichsten Sünden, und die haben wir alle, vergeben hat. Jemand, der nicht weiß, wie das ist, wenn man aus Verlorenheit von Gott herausgeholt wird, der hat überhaupt keinen Grund, seinen Feinden anders als feindlich zu begegnen. Dies ist die Voraussetzung. Wer das erfahren hat, also um seine Verlorenheit weiß, aus der Gott ihn herausgeholt hat, und wer weiß, wie befreiend Gottes Vergebung für ihn war und ist, wer die Weite und Schönheit des neuen Lebens kennt, die Gott ihm geschenkt hat, in dem ist eine überbordende Dankbarkeit Gott gegenüber und der entwickelt dann ganz von sich aus eine Sehnsucht, so zu leben, dass sein Leben zu Gott passt, dass sein Leben Gott ehrt und zwar umfassend. Er hat einen handfesten Grund, seinen Feinden nicht mit Rache und Vergeltung zu begegnen. Dem Gott ist ihm schließlich auch nicht mit Rache und Vergeltung begegnet, oder? Obwohl er allen Grund dazu gehabt hätte. Also, das ist etwas ganz anderes als ein bisschen Moral und propagierte Mitmenschlichkeit. Moral und propagierte Mitmenschlichkeit, die verändern nicht viel. Aber wenn Gott die Mitte meines Lebens geworden ist und er mir konkurrenzlos wichtig geworden ist, dann entsteht in mir eine Sehnsucht, seinen Willen zu tun und auch Dinge in Angriff zu nehmen, die ich sonst nie anpacken würde. Sehr genau gesagt. Jesus fordert die Christen auf, Gottes Verhalten nachzuahmen. Wie ist denn Gottes Verhalten? Jesus sagt es, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn er das anders machen würde, wenn er nur über Gerechte regnen lassen und nur über ihnen die Sonne erscheinen lassen würde, mir scheint, die Erde wäre dunkel und ganz, ganz trocken. Aber Gott ist anders. Er ist unbeirrbar in seiner Liebe, geduldig sogar mit denen, die ihn hassen. Er geht denen nach, die ihn nicht kennen, die sich über ihn krank lachen, denen er gleichgültig ist, die ihn missachten, die ihn ignorieren. Er weist sie nicht ab. Er begegnet ihnen nicht feindlich. Er ist unbeirrbar in seiner Liebe. Verstehen Sie? Gott ist der, der seinen Feinden nicht feindlich begegnet. Und Christen, die eine persönliche Beziehung zu Gott haben, die sollen Gott nachahmen. Sie können es, weil Gott durch seinen Heiligen Geist in ihrem Leben wohnt. Sie können es. Und darum sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und er will damit sagen, wer Gott kennengelernt hat, der hat die Fähigkeit und die Aufgabe, Gott nachzuahmen. Liebe Freunde, natürliche menschliche Liebe beruht auf gegenseitiger Sympathie. Sympathie ist nicht unwichtig, aber begrenzt. Sie beschränkt sich in der Regel auf den Kreis der Gleichgesinnten und hält größere Belastungen nicht lange aus. Deswegen sagt Jesus in Versen 46 und 47, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Lohn habt ihr davon? Tu nicht dasselbe auch die Zöllner. Und wenn ihr nur eure Brüder freundlich empfangt, da haben sie es wieder, freundlich empfangen, ja? Agapao, lieben. Was tut ihr Besonderes? Tut nicht dasselbe, auch die Heiden. Die Liebe, die den Feind mit einschließt, beruht darauf, dass Menschen Gott persönlich kennengelernt, seine Vergebung erfahren und seine Kinder geworden sind und nun den Wunsch in sich tragen, Gott zu ehren mit ihrem Leben. Wie das praktisch aussieht, das schauen wir jetzt im dritten und letzten Punkt an, die Überwindung der Feindschaft. Es gibt kein Programm, wie die Feindschaft garantiert aus der Welt kommt. Auch die Bibel bietet kein solches Programm an. Aber sie zeigt uns einen Weg, auf dem der Feindschaft der Boden entzogen werden kann. Jesus präsentiert dazu zwei, eigentlich drei praktische Schritte. Der erste dieser praktischen Schritte ist das Gebet. Schauen Sie mal nach Vers 44, haben wir es noch? Nein, haben wir nicht mehr. Betet für die, ich lese euch vor, betet für die, die euch verfolgen, sagt Jesus. Betet für die, die euch verfolgen. In der Tat ist das Gebet der wirksamste Schutz gegen das Einnisten der Feindschaft in meinem Herzen. Wenn mich jemand mit Worten verletzt hat und ich spüre, dass sich Groll festzufressen beginnt, dann spätestens ist es Zeit für das Reden mit Gott. Und es ist schon eigentümlich, wenn ich einen Menschen, der mich eben noch zu hellem Zorn gereizt hat, im Gebet vor Gott bringe, dann verändert sich meine Einstellung ihm gegenüber. Es kann gar nicht anders sein. Es ist dann, als stünde ich mit dem anderen an meiner Seite vor Gott. Und dann begreife ich, dass Gott unerklärlicherweise auch ihn liebt, trotz seiner Fehler und trotz des Unrechts, das er gerade unbestreitbar begangen hat. Ich begreife im Gebet weiter, dass ich selber auch nicht ohne Schwächen bin, dass ich ja auch auf Gottes Gnade und Vergebung angewiesen bin. Denn ich mache ja auch Fehler und keine kleinen. Und so verfliegt alle ich-bezogene Rechthaberei. Ich sehe mich und den anderen viel nüchterner, nicht mehr durch die Brille des Zorns, sondern gewissermaßen mit Gottes Augen. Und so wird das tiefe Einwurzeln der Feindschaft von vornherein verhindert. Haben Sie schon mal für Leute gebetet, die Ihre Feinde sind? Unter Namensnennung? Wenn nicht, dann beginnen Sie damit. Beginnen Sie damit, Ihre Feinde im Gebet zu segnen. Die Feinde in meinem Leben sind die meistgesegnetsten Leute, die ich kenne. Im Römerbrief Kapitel 12, Vers 14 heißt es, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Die Bibel weiß also, dass wir bisweilen zum Fluchen neigen. Segnet und flucht nicht. Segnen heißt, den anderen ins Licht Gottes zu stellen, auch den Feind. Und wenn wir unsere Feinde segnen, dann sieht das so aus. Wir sagen, Herr, ich stelle jetzt meinen Feind, und hier können Sie den Namen nennen, sollten Sie auch, ich stelle jetzt meinen Feind in dein Licht und segne ihn so. Ich stelle ihn in dein Licht und segne ihn so. Es ist eine sehr heilsame Sache für unsere Seele, wenn wir unsere Feinde in dieser Weise segnen. Schlimme Verletzungen der Seele beginnen zu heilen, die Bitterkeit trocknet aus. Einfach dadurch, dass wir unsere Feinde in das Licht Gottes stellen und sie so segnen. Wie oft? Jeden Tag. Jeden Tag. Wenn Sie wollen, gleich nach dem Aufwachen. Und jetzt noch etwas. Etwa seit dem Jahr 2015, als etwa 1 Million Migranten in kurzer Zeit in unser Land kamen, spätestens aber seit Beginn der Corona-Krise, hat sich eine ganz seltsame Feindschaft im Leben von Christen breit gemacht. Eine Feindschaft, die nach Überwindung förmlich schreit. In den USA zeigt sie sich besonders stark. Hier in Deutschland sieht es aber nicht so viel anders aus. Da ist es unter Christen in Amerika plötzlich hoffähig geworden, in evangelikalen Gemeinden, negativ oder auch sehr negativ über Politiker zu reden, als wären sie Feinde. Christen, die Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte lang Jesus mit Hingabe gedient haben und ihm in Treue nachgefolgt sind, tragen plötzlich glühende Feindschaften gegen Politiker in ihrem Herzen. Und diese politischen Feindschaften tun etwas ganz Seltsames. Sie besetzen die Herzen. Sie beherrschen Gedanken und Gefühle. Sie rücken ganz nach vorn. Eine sehr überraschende und auch beunruhigende Entwicklung. Keine Rede mehr davon, dass Christen regelmäßig für die Regierung ihres Landes beten sollen. Keine Rede mehr davon, wie wichtig es ist, um Gottes Segen und Leitungen für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft zu bitten. Plötzlich ist es in Ordnung, Politiker mit Worten anzugreifen, als wären sie Feinde. Plötzlich wird das als normal empfunden und völlig in Ordnung. Obwohl Gott mit uns es genau so nicht macht. Oder hat Gott sie schon mal beleidigt in den letzten 3 Wochen? Und sie übel beschimpft? Ich vermute nein. Und dann geht das weiter. Dann vergessen manche den einen und einzigen klaren Auftrag, den Christen haben. Nämlich Menschen vor Verlorenheit zu warnen und sie zum rettenden Glauben an Jesus einzuladen. Plötzlich rücken politische Dinge an erste Stelle und verdrängen die Treue zu Jesus an zweite Stelle. Köpfe und Herzen, Gedanken und Gefühle sind von politischen Feindschaften besetzt. Es wird nicht mehr um Segen, Leitung und Bewahrung für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft gefleht. Die Prioritäten haben sich verschoben. Liebe Freunde, Politiker sind nicht unsere Feinde. Sie sind noch nicht mal unsere Gegner. Die Bibel ist da völlig eindeutig. Im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 werden die Feinde genannt. Da steht, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Fleisch und Blut, das sind Menschen. Sondern mit Mächtigen und Gewalten, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen. Wer ist denn das? Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das sind die Feinde. Und darum gilt, politische Feindschaften haben in der Gemeinde Jesu nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Sie führen Christen schleichend von Jesus weg und spalten die Gemeinde. Und das bedeutet, wo politische Feindschaften sich in unserem Herzen eingenistet haben, da müssen wir sie aufgeben. Ich könnte auch ganz einfach sagen, da müssen wir Buße tun. Und da müssen wir zurückkehren zum regelmäßigen Gebet für diejenigen, die in der Politik Verantwortung tragen. Auch dann, wenn uns nicht gefällt, was sie tun. Wenn wir regelmäßig für Regierungsverantwortliche beten, dann können politische Feindschaften gar nicht erst Fuß fassen bei uns. Und dann, und das ist das Wichtigste, bleiben wir auf gutem Kurs in der Nachfolge Jesu. Und dann der zweite praktische Schritt, den Jesus gibt, das ist der Verzicht auf Vergeltung, der Verzicht auf Rache. Verse 38 bis 39. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge gegen Auge und Zahn gegen Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr das Böse nicht erwidern sollt, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dem wende auch die andere zu. Dieser Abschnitt aus der Bergpredigt ist immer wieder einmal so verstanden worden, als ob Jesus gesagt hätte, setzt dem Bösen keinen Widerstand entgegen. Lasst es laufen, wie es läuft. Viele Pazifisten haben sich auf diese Worte Jesu berufen, als sie Gewalt generell ablehnten und zum passiven Erdulden des Bösen aufriefen. Ich glaube, dass diese Deutung fehlgeht. Es wäre eine grauenvolle Welt, wenn dem Unrecht keine Schranken mehr gesetzt würden. Es wäre eine Welt, in der Gewissenlosigkeit und Brutalität das Sagen hätten. Und es ist kaum vorstellbar, dass Jesus das gemeint hat. Denn das ganze Alte Testament, also der erste Teil der Bibel, tritt für den Schutz des Armen und Schwachen ein. Und Jesus selbst war auch, bitte, bitte, nicht nur ein passiver Dulder. Als man ihn vor Gericht verprügelte, hat er das Unrecht laut beim Namen genannt. Und auch die Vertreibung der Händler vom Tempelplatz zeigt, dass Jesus durchaus nicht geneigt war, alles passiv hinzunehmen. Es geht also in diesem Abschnitt nicht darum, dass Christen es klaglos hinnehmen sollen, wenn sie zu jedermanns Fußabtreter werden. Es geht um etwas anderes. Es geht um den Verzicht auf persönliche Rache und Vergeltung. Und die steckt uns im Blut. Wenn uns einer was antut, zahlen wir es gern heim. Auch gern mit Zins und Zinseszins, da sind wir nicht so kleinlich. Das entspricht unserem Empfinden für ausgleichende Gerechtigkeit. Und Jesus sagt nun sinngemäß, verzichte darauf. Verzichte, das Böse heimzuzahlen mit Zins und Zinseszins, wenn dir jemand Böses zufügt. Das heißt, wir sollen auf die Befriedigung persönlicher Rachebedürfnisse verzichten. Wir sollen Unrecht Unrecht nennen, ja. Wir sollen uns auch schützen gegen Übergriffe anderer, ja. Und wenn jemand echt kriminelle Delikte begeht, ist es Zeit, die Gerichte zu bemühen, ja. Aber die persönliche Vergeltung, die persönliche Rache, die soll es nicht geben. Und es soll nicht so sein, dass ich es dem anderen heimzahle und an ihm mein Mütchen kühle, auch dann nicht, wenn ich Rechtsschutz versichert bin und den anderen mit endlosen Prozessen quälen könnte. Denn Gott, bitte, macht das uns gegenüber doch auch nicht. Wenn er uns alles heimzahlen würde mit Zins und Zinseszins, was wir an Schuld und Unrecht auf uns laden, wir hätten keine Chance. Aber Gott tut das eben nicht, sondern kommt uns immer wieder mit Vergebung und Gnade entgegen. Und dann noch ganz schnell zum Schluss der dritte praktische Schritt zur Entschärfung der Feindschaft, der findet sich in den Versen 40 bis 42. Jesus sagt, und wenn dich jemand zur Verantwortung ziehen will, vor Gericht, und dir das Hemd nehmen will, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der sich Geld von dir borgen möchte. Worum geht es hier? Hier geht es darum, dem Bösen etwas Positives entgegenzusetzen. Genauer. Hier geht es darum, das Böse mit Gutem zu überholen. Das ist ein Überholvorgang. Das kann so aussehen, dass ich ruhig mit dem anderen rede, um die strittige Sache beizulegen. Kompromisse können in so einer Lage eine gute Sache sein. Aber wenn das nicht funktioniert, dann gilt es zu überlegen, wo könnte ich dem anderen etwas Gutes tun? Wo könnte ich ihm echt helfen? Vielleicht muss man erst eine Weile nachdenken, bis einem etwas Passendes einfällt. Entscheidend ist auch nicht, dass es etwas Großes ist. Entscheidend ist, auf das Böse nicht mit Bösem zu reagieren, sondern etwas Positives entgegenzusetzen. Das wird besonders deutlich am Beispiel der zweiten Meile, das die Jesus hier präsentiert. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm zwei. Jetzt erkläre ich Ihnen, was dahinter steckt. Zu den irdischen Lebzeiten Jesu war es üblich, dass römische Soldaten, die durch einen Ort kamen, sich jeden beliebigen Bürger von der Straße greifen durften, um dem ihr gesamtes Gepäck aufzuladen. Und dann musste dieser arme Mensch die gesamte Ausrüstung des Legionärs inklusive Waffen eine Meile weit schleppen. Er mochte wollen oder nicht. Das war natürlich sehr anstrengend und auch sehr demütigend. Kein Wunder, dass zwischen den Bürgern Israels und den römischen Besatzungstruppen viel Hass und Feindschaft bestand deswegen. Und Jesus knüpft nun an diese unselige, immer wieder Feindschaft stiftende Sitte an und sagt, wenn dich ein römischer Legionär zwingt, sein Gepäck eine Meile weit zu schleppen, dann überrasche ihn doch damit, dass du ihm nicht nach einer Meile das ganze Gelump vor die Füße wirfst, sondern ihm die ganze Last freiwillig noch eine Meile weiterträgst. Eben die zweite Meile. Setze dem Negativen, der Feindschaft, etwas Überraschendes, Positives entgegen, so wird die Feindschaft überwunden. Es ist immer dasselbe Prinzip. Verstehen Sie, wenn Jesus von einem Mantel spricht, den man geben soll, wenn einer das Hemd einklagt, oder eben die zweite Meile, die man gehen, oder eben die linke Wange, die man hinhalten soll. Immer geht es darum, das Böse durch etwas Überraschendes, Positives zu überholen, zu unterlaufen und so zu entschärfen. Der Apostel Paulus hat es später auf eine kurze Formel gebracht, Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch Gutes. Dieser Weg der Entfeindung, der Entfeindung ist gangbar, sehr gut sogar. Aber diesen Weg der Entfeindung werden nur die Menschen gehen, die Jesus lieb haben und die ihn wichtiger finden als alles andere in ihrem Leben. Nur sie haben einen echten Grund, diesen Weg zu gehen, niemand sonst. Denn nur wer ein Kind Gottes geworden ist, hat die innere Sehnsucht, Gott zu gefallen und ihn zu ehren. Hier ist ein Beispiel. Der Essener Pfarrer Wilhelm Busch, wir hatten ihn eben schon, hier kommt er nochmal, hielt vor Jahren mit vielen Leuten aus Essen regelmäßig eine Bibelstunde in einem Saal ab. Nun war es so, dass Pfarrer Wilhelm Busch damals vielen Leuten ein Dorn im Auge war. Sie versuchten immer wieder, seine Veranstaltungen zu stören. Bei dieser Bibelstunde nun lief das so, dass seine Gegner einen kräftigen Schlosser in den Raum über dem Saal schickten, wo Busch sich mit den jungen Leuten traf. Und dieser Schlosser, der drosch nun da oben mit einem Hammer auf den Fußboden, dass es nur so dröhnte. Eine ungestörte Bibelstunde war nicht mehr zu denken. Nach Ende der Veranstaltung ging Busch nach oben, wo der Schlosser gerade seine Sachen zusammenpackte, um zu gehen. Einen Moment noch bitte, sagte Busch, sagen Sie mir, wie hoch ist eigentlich Ihr Lohn für eine Stunde Arbeit? Der verblüffte Schlosser sagte es ihm. Da zog Busch seine Brieftasche, entnahm ihr den genannten Betrag, gab ihn dem Mann und sagte, ich möchte nicht, dass Sie heute umsonst für uns gehämmert haben. Hier ist Ihr Stundenlohn. Von diesem Augenblick an hörte das Gehämmere auf und kam nicht wieder. Und darum, wenn es Feinde in Ihrem Leben gibt und wenn Sie unter der Feindschaft anderer Menschen leiden, dann überlegen Sie bitte, wer ist der wirkliche Mittelpunkt in meinem Leben? Ich selbst oder der lebendige Gott? Ich selbst oder Jesus der Retter? Und weiter gefragt. Ist es so, dass die Mitte Ihres Lebens freigeräumt ist für Jesus? Oder stehen da längst andere Dinge rum? Sind Sie bereit, Jesus konkurrenzlos wichtig sein zu lassen in Ihrem Leben? Oder hat er Konkurrenten? Gott wünscht sich, dass unser Leben mit ihm umfassend, also ohne Rest, zu seiner Ehre gelebt wird. Das ist das Ziel. Sind Sie bereit, das Ziel anzusteuern, ohne Wenn und Aber? Ohne Ihre innere Einwilligung wird nichts geschehen. Mit Ihrer inneren Einwilligung dazu wird Gott Sie durch den Heiligen Geist ausrüsten, das Nötige zu tun und das Nötige zu ändern. Gott braucht Menschen, die das zulassen. Und die Welt braucht Menschen, die sich von Gott verändern lassen. Amen.